Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Eine bewusste, naive Haltung, sagt er.
Vor Talk, vor Essenzen.
Um die Essenz zu begreifen,
das Wesen. Kannst du nun kennen den Situationismen?
Vielleicht kennt jemand den Situationismus, eine radikale Bewegung aus den 60er Jahren.
Ja, und es war eine Bewegung, startet av radikale Künstler und Verfasser.
Das war, also damals waren es radikale Künstler und Autoren, die diese Bewegung gestartet haben.
Und die etterlot sig lite, die haben mehr oder minder verschwunden nå. Men die hatten en helt egen måte å analysere byer og byrom på.
Es gibt leider nicht mehr viel von ihnen heute, aber sie hatten eine ganz eigene Methode, zum Beispiel fremde Städte zu kartieren und analysieren.
Og de kalte det for drive, altså å drive. Å drive rundt i byen i en helt naiv tilstand og ta til seg inntrykkene. Og da i neste omgang lage et såkalt psykogeografisk kart.
Also sie ließen sich treiben, zum Beispiel in einer fremden Stadt, planlos treiben und erstellten auf diese Art und Weise, was sie psychosoziale Karten oder psychosoziale Stadtpläne nannten, anstelle von geografischen.
Ja, und dette Buch ist ein Resultat av en slik Wandring.
Dieses Buch ist das Ergebnis einer solchen Wanderung. So hatte er es quasi auch mit den Briefmarken getan. Damit ist eigentlich schon fast die nächste Frage beantwortet. Ich wollte dich nochmal auf deine Methode des Briefmarkensammelns ansprechen, denn es geht dir nicht um den Wert. Du sammelst auf eher unkonventionelle Art. Für dich ist eine kaputte Briefmarke eine wertvolle Briefmarke.
Ja, frimerkene skal ha spor av liv. De skal være brukt. Helt i motsetning til konvensjonelle frimerkesamlere, som jo er ute etter perfekte utgaver med perforering og det hele.
Man sieht das auch an einigen Illustrationen im Buch, die sind wirklich aus seiner eigenen Sammlung. Ihm geht es um die Geschichte, die dahinter steht, und einige davon sind vom Sammlerwert gleich null, weil sie etwas kaputt sind oder so. Ja.
Men de bærer altså spor av liv, de forteller historier. Og jeg tar disse frimerkene fram og lukter på dem.
Er nimmt stattdessen die kaputten Briefmarken in die Hand, befühlt sie und riecht daran oder schmeckt sie sogar.
Til og med smaker på dem, og da det gummi arabikum og hudlim og kanskje av og til spor av noen slik som slikket for lenge siden i en fjern avkrok av verden.
Es schmeckt nach Gummi Arabicum, nach welchem Leim? Hornleim heißt das, ja? Oder bestenfalls sogar nach dem Speichel von jemandem, der schon dran geleckt hat und vielleicht kurz davor ein leckeres Curry gegessen hat oder so.
Guten Appetit.
Da nærmer jeg meg virkeligheten.
So nähert er sich der Wirklichkeit an. Ja, wir möchten jetzt ein Beispiel vorlesen von einer Briefmarke, die eine amüsante Geschichte erzählt. Es gibt Länder in dem Buch, von denen wir nie gehört haben. Aber oft erkennen wir die Geschichten aus diesen Ländern wieder. Das kann zum Beispiel sein das Königreich beider Sizilien. Viele von Ihnen werden Viscontis Film Der Leopard kennen, oft sogar ohne das Buch von Giuseppe Tomasi di Lampedusa gelesen zu haben. Aber wer weiß schon, dass das im Königreich beider Sizilien spielt. Italien gab es damals noch nicht. Oder dann gibt es ganz abseits gelegene Kolonien, zum Beispiel die britische Insel La Bouane, hatte ich nie gehört, aber plötzlich fand ich in dem Kapitel einen meiner Kindheitshelden wieder, nämlich den Piraten Sandokan. Ist vielleicht einigen von Ihnen ein Begriff. Und ähnlich geht es in dem Land, über das wir jetzt vorlesen wollen, Sedang. Sie dürfen raten, wo es liegt.
Fertig geraten, sonst verrate ich es Ihnen jetzt. Das ist mitten in damals Indochina, heute Vietnam. Von der Champs-Élysées nach Kontun. Ich baue mir ein Königreich. Sorry, wir hatten überlegt, dass er ein Stück erstmal auf Norwegisch liest, damit Sie ein bisschen die Sprache hören.
Jeg skaffer meg et kongerike. Alt tyder på at det dette Charles-Marie David de Marena ser for sitt indre øye, der han kjemper seg innover de grønnkledde fjellene fra kystbyen Quy Nhon i Indokina. Han har med seg sin kompanjong Alphonse Mercurol, 4 kinesiske kjøpmenn, 2 vietnamesiske konkubiner og 80 bærere, foruten 18 lokale soldater som skal vokte det hele. Målet for turen høylandsplateauet rundt byen Kong Tum.
Så, jetzt aber. Ich baue mir ein Königreich. Es deutet wirklich alles darauf hin, dass es solche Gedanken waren, die Charles-Marie David de Marina im Kopf hatte, als er sich von der Küstenstadt Quy Nhon durch die grünen Berge nach Westen vorkämpfte. Mit ihm unterwegs waren sein Kompagnon Alphonse Mercurol, 4 chinesische Kaufleute, 2 vietnamesische Konkubinen, 80 Träger und 18 einheimische Soldaten zum Schutz der Gruppe. Ihr Ziel war das Hochplateau, auf dem die Stadt Kon Tum lag. Wo es möglich war, folgten sie schmalen Pfaden durch die Dörfer der Gegend. Doch nicht selten mussten sie sich ihren Weg durch den Urwald bahnen. Es war feucht und schwül, der Boden aufgeweicht und nichts, aber auch gar nichts erinnerte an die Boulevards in Paris, auf denen Marina über Jahre hinweg ein bekannter Lebemann gewesen war, bis er sich eines Tages nach einer Anklage wegen Unterschlagung aus dem Staub gemacht hatte. Jetzt wollte er seine Revanche, eine großartige Revanche. Die Karawane erreichte schließlich die Hochebene, auf der sich die lokalen Stämme Banyar, Rangao und Sedang angesiedelt hatten, die eigentliche Urbevölkerung des Landes, die an den Küsten aber von Chinesen und Malaien verdrängt worden war. Jetzt lebten sie im Landesinneren in kleinen Dörfern von Landwirtschaft und Nutztierhaltung. Die Häuser jedes Dorfes gruppierten sich um ein besonders großes Gemeinschaftshaus, das sogenannte Ronghaus. Es stand auf Pfählen und ähnelte mit seinem steilen, schilfgedeckten Dach einem riesigen Segelschiff. Manche dieser Häuser waren bis zu 20 Meter hoch. Dort löste die Dorfversammlung Konflikte und opferte Ahnen und Geistern, denn die Ureinwohner waren Animisten. Die Menschen hatten keine Nachnamen, nur den Buchstaben A für Männer und Y für Frauen, gefolgt von einem Vornamen, sodass ihre kompletten Namen zum Beispiel Anong oder Ihen lauteten. Eine weitere Besonderheit der Urbevölkerung war ihre Sprache. Sie klang wie ein weicher Singsang mit mehr als 50 unterschiedlichen Vokallauten, so viele wie sonst nirgendwo auf der Welt. Es ist das Jahr 1888. Frankreich hatte ein Jahr zuvor die Kolonie Französisch-Indochina gegründet. Marina gelang es, die französischen Kolonialbehörden zu überzeugen, dass die Kolonialmacht auch in den westlichen Landesteilen repräsentiert werden müsse, einer Region, die bisher noch von keinem Franzosen besucht worden war. Außerdem sollte es dort, Gerüchten zufolge, größere Goldvorkommen geben. Heute wissen wir, dass Marina in Wahrheit ganz andere Absichten hatte. Direkt nach seiner Ankunft bekommt er ein Ronghaus zur Verfügung gestellt und ruft alle lokalen Häuptlinge zusammen. Bei diesem Treffen betont er, dass sie niemandem etwas schuldig seien, weder Franzosen noch sonst jemandem, und dass es an der Zeit sei, sich zur Wehr zu setzen. Er schlägt die Errichtung eines eigenen Königreichs vor, Khe Sedang, das Königreich Sedang mit sich selbst als König. Die Häuptlinge willigten ein. Am 3. Juni wird er mit 46 Jahren gekrönt und nennt sich Marie der Erste. Sein Kompagnon Mercurol wird zum Marquis von Hanoi berufen. Marina zieht in der Hauptstadt Chong Tum in eine gewaltige Strohhütte, auf deren Dach alsbald die Flagge des Königreichs weht. Ein weißes Kreuz auf blauem Grund mit rotem Stern in der Mitte. Der prächtige königliche Elefant erhält Zaumzeug in den Farben der Fahne. Im Laufe weniger Tage versammelt Marina ein Heer von 1400 Männern, um gegen den Nachbarstaat der Jarai in den Kampf zu ziehen, der die französischen Missionare der Gegend seit langem quälte. Die Strafexpedition ist von Erfolg gekrönt und Mayrénat gewinnt die Sympathie des französischen Bischofs in Indochina. Als er dann auch noch den katholischen Glauben zur Staatsreligion des neuen Königreichs erklärt, erhält er einen persönlichen Altar mit roten Verzierungen und einem eigenen Kissen. Der Altar nützt ihm nicht sonderlich, denn er selbst konvertiert zum Islam, unter anderem um mehrere bezaubernde Häuptlingstöchter auf einmal heiraten zu können. Nach ein paar Wochen reist Mayrénat mit der Empfehlung des Bischofs nach Hongkong. Er strebt die internationale Anerkennung seines Landes an und ist auf der Suche nach Geldgebern. Mayrénat ist charmant, groß, hübsch, mit rabenschwarzen Haaren und einem kräftigen Vollbart. Er macht Eindruck, unter anderem auf den Engländer Henry Norman. Er zitiert: Jede seiner Falten strahlte Kraft aus, wie auch der harte, entschlossene, strenge Mund, die dunklen, buschigen Augenbrauen, die sich über dem Nasenrücken fast vereinten, die breite, glatte Stirn und vor allem die Augen mit dem wachen, bedrohlich durchdringenden Blick. Es schadet Mayrénat nicht, auch wie ein König gekleidet zu sein. Er trägt eine scharlachrote Jacke mit breiten Epauletten, eine Hose mit Goldrändern und eine Reihe von Orden auf der Brust. Ein chinesischer Kaufmann ist ihm schnell gewogen und bezahlt ihn für ein Handelsmonopol mit dem neuen Land. Einen Teil dieses Geldes nutzt Mayrénat, um Briefmarken produzieren zu lassen. In 7 Farben und jeweils unterschiedlichen Werten der lokalen Währung. Sie zeigen ein Wappen und eine Krone. Meine Briefmarke ist 1889 abgestempelt worden. Es ist aber fraglich, ob dieser Stempel echt ist. Die Eingeborenen waren Analphabeten und es ist ungewiss, ob es in der Region überhaupt je etwas wie ein Postwesen gab. Danach ging es rasch bergab. Mayrénat besuchte Europa und kam zuerst nach Paris. Die Reaktionen auf seinen Besuch waren ernüchternd. Er wohnte zwar standesgemäß in einem der besten Hotels und bot rege sein Marie der Erste Orden an, verbunden mit Adelstiteln und Rechten für den Abbau von Bodenschätzen oder Handelsmonopole. Leider ließ sich kaum jemand beeindrucken. Die Nachfrage hielt sich in Grenzen. Die französische Zeitung Le Temps beschrieb sein Auftreten Die Insel Tioman war unter britischer Oberaufsicht und als eines Tages ein junger britischer Offizier zu Besuch kam, um die Lage zu klären, war von Mayrénats Reichtum nur eine Handvoll französischer Münzen übrig. Trotzdem empfing er den Briten mit Begeisterung. Sie sind ein mutiger Mann und wir bewundern, ja wir lieben Mut. Stellen Sie sich vor, wir erwarten ein Heer und dann kommt bloß ein Kind. Nur herein mit Ihnen, nur herein. Wenige Tage später, am 11. November 1890, stirbt Mayrénat unter mysteriösen Umständen. Es ist unklar, ob er einem Schlangenbiss zum Opfer gefallen ist, vergiftet wurde oder Selbstmord begangen hat. Auf eigenen Wunsch erhält er ein islamisches Begräbnis. Frankreich sorgte schnell dafür, dass alle Spuren des Königreichs beseitigt wurden.
Direkt zu 5.
Du bezeichnest Briefmarken als einen direkten Beweis dafür, dass es Länder gegeben hat. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass Briefmarken lügen können.
Briefmarken lügen, det er klart. Noe av det første et regime gjør når det etablerer seg, å publisere frimerker. Og frimerkene har som oppgave å beskrive landet som bedre enn det er. Som mer barmhjertig, som mer demokratisk, mer liberalt, mer krigersk. Bløffer alt sammen, som oftest.
Altså, jeg mente at briefmarken definitivt lyger. Oft wäre es so, dass das Erste, was ein Land macht, Briefmarken zu produzieren, um über diese Briefmarken sich selbst als besser darzustellen, als es eigentlich ist. Demokratischer, liberaler, stärker, kräftiger, was halt gerade ins Bild passt.
Men det fysiske ved frimerkene, det fortsatt sant. Det motivene som lyver.
Das Physische der Briefmarke, also die Existenz, ist natürlich klar, aber die Motive sind eigentlich häufig die Lügen.
Jeg har et frimerke fra Helgoland, fra 1870, da øya var et spa for det europeiske aristokratiet fra øst og fra vest.
Så der hat eine Briefmarke von Helgoland, damals Heligoland. Das war eine englische Kolonie eine kurze Zeit und damals sowas wie ein Spa für reiche Europäer.
Dette var rundt 1870, dette frimerket. Og når jeg tar det opp i hendene mine og varmer det og skraper litt i overflaten, så kjenner jeg en klar lukt av harsk massasjeolje.
Die Briefmarke ist von 1870 und wenn er die Briefmarke zwischen die Hände nimmt und aufwärmt und ein bisschen reibt und vielleicht ein bisschen dran kratzt, dann nimmt er einen Geruch von ziemlich herbem Massageöl wahr.
Dette et definitivt sant bevis på hva som skjedde der nede. Og kanskje det siste luktbeviset som igjen i hele verden.
Ich meine, das wäre also ein Punkt, in dem die Briefmarken die absolute Wahrheit sprechen und vielleicht der einzige noch existente Geruchsbeweis der ganzen Welt.
For Heligoland ble bombet totalt til grus i løpet av andre verdenskrig. Og det som ikke var blitt grus da, det ble bombet i treningstokt for britene i 1946 og 1947.
Weil von dem, was damals Helgoland ausgemacht hat, ist absolut nichts mehr übrig geblieben. Die Insel ist im Krieg komplett bombardiert worden. Also da war alles in Schutt und Asche. Und das Wenige, was noch existiert hat, ist dann 46 und 47 als Trainingsgelände von den Briten noch weiter bombardiert worden. Da ist also gar nichts mehr da, außer eben diese wenigen Briefmarken aus der Zeit.
Wir haben noch einen. Leicht gekürztes jetzt Beispiel für lügende Briefmarken. Dabei geht es um einen Ort, wie auch so manch anderer in dem Buch, den viele von Ihnen sicher schon besucht haben, aber von dem man gar nicht unbedingt weiß, dass es einmal selbstständige Kleinstaaten waren. Zum Beispiel Triest oder in dem Fall das heutige Rijeka an der kroatischen Adriaküste, damals der Klein- und Freistaat Fiume. Hier erzählen die Briefmarken nämlich die verrückte Geschichte des Dichters Gabriele D'Annunzio, der sich zum Prototypen eines faschistischen Diktators erhob. Die Überschrift lautet Poesie und Faschismus. Ich muss dazu ganz schnell sagen, dass nach dem Ersten Weltkrieg dieses kleine Gebiet Fiume eine Art Pufferstaat zwischen Italien und dem damaligen jugoslawischen Königreich werden sollte. Aber die Mehrheit der Bevölkerung war italienisch, die Konflikte waren schon vorbestellt quasi. Und in dieser Situation trat der alternde italienische Dichter Prinz von Montenevoso, besser bekannt als Gabriele D'Annunzio, auf den Plan. D'Annunzio wurde 1873 als Sohn eines reichen Landbesitzers in Pescara an der italienischen Adria geboren. Seine erste Gedichtsammlung Primo Verde veröffentlichte er mit 16 Jahren. Den Idealen der Pariser Dekadenz folgend produzierte er ein umfangreiches Werk aus Gedichten, Romanen und Dramen, deren gemeinsames Merkmal sein heißes Temperament und der Hang zur Sinneslust ist. Entsprechend war auch sein ausschweifender Lebensstil. Rauschmittel vieler Art, erotische Experimente, alles genauestens in seinen Tagebüchern festgehalten. In der Kunst sympathisierte er mit dem Futurismus, der im frühen 20. Jahrhundert in Italien entstand. Das futuristische Manifest pries unter anderem neue Technologien, die Schönheit der Geschwindigkeit und den Krieg. D'Annunzio liebte Flugzeuge, Torpedos, Maschinengewehre und schnelle Autos. Ab 1910 schränkte der Dichter seine literarische Tätigkeit ein und betrat die politische Bühne. Auch dies mit heißem Temperament, was sich zum Beispiel im ständigen Schwanken zwischen links und rechts ausdrückte. Im Ersten Weltkrieg blieb er rechts stehen und trat vehement für eine Unterstützung Frankreichs ein, für einen lateinischen Krieg gegen die germanischen Barbaren. Als Italien schließlich auf Seiten der Alliierten in den Krieg eintrat, meldete er sich sofort freiwillig. Es hieß, D'Annunzio habe den Vornamen Gabriele bekommen, weil er als Baby einem Engel glich. Auf Fotografien, die kurz nach Kriegsende entstanden, lässt sich dies noch nachvollziehen, obwohl die Glatze bereits fortgeschritten ist und sein Blick exzessive Leidenschaft verrät. Außerdem war seine Körpergröße nicht allzu weit von der seines Idols Napoleon entfernt. Der Krieg überzeugte ihn von der Vortrefflichkeit des Nationalismus. Er schloss sich den Irredentisten an, die alle italienischsprachigen Regionen mit einem italienischen Staat vereinen wollten. In Fiume sprachen 40.000 von insgesamt 60.000 Einwohnern Italienisch. D'Annunzio erklärte, Fiume gehöre nach Italien, koste es, was es wolle. O Fiume o la morte, Fiume oder der Tod. Am 12. Dezember 1919 marschierte D'Annunzio mit 2500 kriegserfahrenen Freischärlern in Fiume ein. Sie zwangen die alliierten Besatzer zum Rückzug und wurden von der italienischen Lokalbevölkerung als Helden aufgenommen. Die Besetzung dauerte 15 Monate. D'Annunzio versuchte mehrmals, aber vergeblich, die Erkennung Italiens zu erlangen. Stattdessen bat ihn die Regierung in Rom zu kapitulieren und drohte mit einer Blockade. Wir können nicht eine 500.000 Italiener in den Tod schicken, um die Triebe eines romantischen Poeten zu befriedigen, sagte der Premierminister. Nach einem Jahr vergeblichen Ringens rief D'Annunzio im September 1920 die Regenza Italiana del Canaro aus, die italienische Regentschaft am Quarnero, wie der italienische Name der Quarner Bucht lautet. Mit seinem Sinn für Staffage entwarf er sogleich ein Staatswappen, auf dem eine Schlange sich selbst in den Schwanz beißt. Die Inschrift lautet Quis contra nos, wer kann uns trotzen? Die Organisation des neuen Kleinstaates wurde zum Modell des italienischen Faschismus mit D'Annunzio als Il Duce, dem Führer. Sie wies viele überraschend moderne Momente auf, zum Beispiel die volle Gleichberechtigung der Geschlechter sowie das volle Stimmrecht für Frauen. Der Musik wurde eine tragende Rolle in der Bildung und Machtausübung zugewiesen. In jedem Distrikt sollten ein Chor und ein Orchester gegründet und mit staatlichen Mitteln finanziert werden. Außerdem plante der dichtende Führer ein Konzerthaus für 10.000 Besucher mit freiem Eintritt. Eine wichtige Einkommensquelle sollten die kunstvoll gestalteten Briefmarken werden, die in großen Auflagen gedruckt wurden und bei Sammlern in aller Welt sehr begehrt waren. Auf vielen von ihnen prangte D'Annunzios Porträt. Nach der Ausrufung der Regenza wurden die Marken mit deren komplettem Namen überdruckt. Der Dolch, der auf meiner Marke den Knoten durchschlägt, lässt wenig Zweifel an der Botschaft. Gleichzeitig blies D'Annunzio zum Marsch auf Rom, der den endgültigen Umsturz herbeiführen sollte. Viele Italiener sympathisierten mit ihm und ganze Schiffsbesatzungen der italienischen Marine meldeten sich freiwillig. Bald verfügte das kleine Carnaro über ein Heer aus 4.000 Legionären, was jedoch nicht ausreichte, um den Überraschungsangriff des überlegenen italienischen Heeres an Weihnachten 1920 abzuwehren. Am 29. Dezember flüchtete D'Annunzio auf einem Motorrad nach Norden, nachdem der italienische Kreuzer Andrea Doria seinen Palast und die Stadt beschossen hatte. Ich fürchte, hier müssen wir abbrechen. Ja. Es gibt noch eine witzige Anekdote zwischen D'Annunzio und Mussolini, die später stattfindet. Aber das können Sie dann selber lesen.
Genau, Sie sollen das Buch ja selber lesen. Es gibt es da vorne zu kaufen und der Autor signiert gerne. Und wenn Sie noch Fragen an ihn direkt haben, einfach fragen. Wir müssen die Bühne jetzt räumen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Dann müssen Sie aber auch das Buch fotografieren. Das ist auch ein schönes Geschenkbuch für Väter und Ehemänner.
A couple of minutes because the minister of culture program will come here and the chapter from Georgia.
So you wait some minutes?
Yeah, but I think a minute. Nu mașină de aici. Ok. So, yeah, we'll spend the beginning. Because they will join us later because they have okay. An interview now.
So it's good. Wasser.
Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen auf der Leipziger Buchmesse im Forum International. Mein Name ist Carsten Schmidt, ich bin Lektor für den Visa Verlag in Klagenfurt und der Visa Verlag ist einer, der sich seit 30 Jahren dafür einsetzt, dass die europäische Kultur in seiner Vielfalt auch an den äußeren Grenzen von unserem gedachten Kerneuropa dargestellt wird. Der Verleger Aloyse Wieser ist auch da, wenn Sie Gesprächsbedarf haben nach unserer Vorstellung. Ich stelle ein Buch vor, was das diesjährige Schwerpunktland und Gastland der Leipziger Buchmesse und Gastland der Frankfurter Buchmesse im Herbst sein wird, nämlich Georgien. Und ich darf begrüßen, ich freue mich sehr, dass er zu uns gekommen ist, der Autor einer neuen Enzyklopädie von Georgien, Professor Revaz Gatje Celadze. Er ist ein angesehener Historiker seines Heimatlandes und Botschafter in Bratislava. Thanks very much for coming. Wir werden es so gestalten, dass ich...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.